2 Milligramm, so viel wie auf die Spitze von einem Bleistift passt. Diese 2 Milligramm reichen bei der Droge Fentanyl aus, um einen Menschen zu töten. Für Amerikanerinnen und Amerikaner zwischen 18 und 45 Jahren ist das die häufigste Todesursache. Deshalb geht es für uns in dieser Folge nach Südtexas, dicht dran an die Grenze zu Mexiko, denn von hier aus gelangt das Fentanyl unter anderem ins Land.
NDR Info. Podcast. Jetzt.
Die Korrespondenten in Washington.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Isabel Karas und bei mir ist Julia Kastein. Julia, du bist für uns ja nach Texas gereist, um dich einmal mehr mit einem Thema zu beschäftigen, das die USA schon seit vielen, vielen Jahren plagt, kann man sagen. Nämlich der Missbrauch von Opioiden, also starken Schmerzmitteln, aktuell vor allem Fentanyl. Also das Thema ist nicht neu, wir haben es auch hier im Podcast schon mal besprochen. Wie kam es aber dazu, dass du gesagt hast, du willst dich trotzdem nochmal damit auseinandersetzen?
Ich habe einfach noch so viele Fragen, Isabel. Es ist einfach so, dass ich immer wieder bei diesen Statistiken hängen bleibe. Du hast ja schon gesagt, für Amerikanerinnen und Amerikaner zwischen 18 und 45 Jahren ist das die häufigste Todesursache. Es sterben mehr Menschen in den USA an Fentanyl als an Schusswaffen, aber man hört viel weniger drüber. Warum ist das so? Wo kommt dieses Zeug eigentlich genau her? Wie besorgen sich die Menschen das? Und warum sterben sie dann gleich an einer Überdosis oder einer Vergiftung? Und wie konnte dieses Thema auch so ein Politikum werden, wo sich die verschiedenen Lager, also die Demokraten und die Republikaner, jeweils die Schuld zuschieben, statt sich auf gemeinsame Lösungsansätze zu konzentrieren. All diese Fragen wollte ich mal angehen.
Ich hoffe, du hast Antworten parat, denn das sind auch die Fragen, die ich mit dir besprechen möchte in den nächsten Minuten. Und ich würde gerne einmal damit beginnen, auch das haben wir hier vermutlich nicht zum ersten Mal jetzt hier als Thema aufgegriffen, aber ich würde gerne mal damit beginnen, wie konnte diese ganze Drogenkriminalität überhaupt so ein großes Thema werden?
Also wir sprechen jetzt eigentlich schon von der dritten bzw. vierten Welle dieser Opioidkrise, die in den USA eben schon seit gut 2 Jahrzehnten währt. Das ging los mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wie Oxycontin. Der Wirkstoff ist Oxycodon, das ist ein synthetisches Opioid, gibt es in Deutschland auch als Schmerzmedikament. Verschreibungspflichtig eigentlich, aber von den Herstellern wurde verschleiert und vertuscht, dass es auch stark süchtig machend ist. Es wurde dann praktisch zum Allheilmittel für Schmerzen. Leute, die eigentlich eben Rücken hatten oder am Knie, die waren auf einmal süchtig, haben dann irgendwann angefangen, als der Markt stärker reguliert wurde, sich das Ganze eben wie eine verbotene Droge im Netz zu besorgen oder auf der Straße. Als das dann irgendwann auch nicht mehr ging, stiegen viele auf Heroin um. Später kam dann immer mehr Fentanyl ins Spiel. Zunächst die Rohstoffe direkt aus China in die USA importiert und dort in irgendwelchen Hinterhoflaboren zusammengerührt. Jetzt kommt das Ganze aus Mexiko und ist sehr häufig versteckt in mehr oder weniger harmlosen Medikamenten.
Den Begriff Fentanyl, den haben wir ja sicherlich alle auch schon häufiger gehört, aber kannst du noch mal erklären, was da ganz konkret dahinter steckt?
Also ich habe es gesagt, es ist ein synthetisches Opioid und das heißt eben einfach, es wird nicht aus einer Pflanze gewonnen wie Heroin oder Kokain, sondern aus Chemikalien. Dadurch ist es viel, viel billiger und wenn man ein Chemiker ist, auch relativ einfach herzustellen. Das Ganze wurde entwickelt als Medikament für eigentlich sterbenskranke Krebspatienten und viele Jahrzehnte auch genauso eingesetzt. Also viele kennen vielleicht Menschen, die mal ein Fentanylpflaster sich aufkleben mussten bei ganz massiven Schmerzen beispielsweise. Das ist stärker, viel stärker als beispielsweise Heroin, 50 Mal so stark. Und es reichen eben schon 10 Körnchen davon, wie 10 Salzkörnchen, damit man daran sterben kann.
Ich habe das tatsächlich mal zu Hause gemacht, mir so 10 kleine Körnchen hingelegt, einfach um das nochmal so verdeutlicht zu sehen, wie wahnsinnig wenig das eigentlich ist und was für eine unfassbare Wirkung das haben kann. Du hast ja vor allem in Texas auch Menschen getroffen, deren Kinder oder Enkelkinder gestorben sind, nachdem sie Fentanyl genommen haben. Wir haben es schon gesagt, gerade bei jungen Menschen ist das schrecklicherweise die häufigste Todesursache. Und zumindest in diesen Fällen hat ja keines der Kinder absichtlich Fentanyl genommen oder wollte sterben. Wie ist es da aber zu dieser Überdosis sozusagen gekommen?
Ja, also ich habe mich beispielsweise unterhalten mit Kathy Drago, die lebt in einem Vorort von San Antonio und ihr Sohn Cody war 28, als er eben sich so einen Xanax besorgen wollte im Internet. Hören wir doch mal kurz rein, wie sie das beschreibt, was da eigentlich passiert ist.
We are all very sensitive. Very, very sensitive to the overdose word with fentanyl. Yes, there are people out there that abuse fentanyl, for sure. They choose it. But for our kids, for my son, he took One pill.
Also sie sagt, sie ist sehr empfindlich wie die anderen Frauen, mit denen sie da zusammensaß und mit denen ich gesprochen habe, was dieses Wort Überdosis angeht, weil sie findet, es ist eine Vergiftung. Es gäbe zwar Leute, die Fentanyl missbrauchen würden, aber ihr Sohn, der hätte eben nur eine Pille genommen, die hatte er sich in dem Fall aus den sozialen Netzwerken besorgt, dachte eben, es ist ein Xanax, das ist ein Medikament, das man häufig gegen Angstzustände oder bei Depressionen nimmt, und tatsächlich war es reines Fentanyl. In der Autopsie war klar, der hat wirklich nur Fentanyl im Blut, und von dem eigentlichen Medikament, von dem er gedacht hat, dass er es kriegt, war gar nichts drin. Und so ging es von den 5 Frauen, mit denen ich da gesprochen habe, eigentlich bei allen, bei Veronica beispielsweise, deren Tochter Danica auch eine Tablette genommen hat, war es eine Schmerztablette. Und eben, wie du schon gesagt hast, keines dieser Kinder, das schwören ihre Mutter, wollte sterben.
Ja, und ich habe es natürlich auch gleich gemacht und dieses Wort Überdosis genutzt. Das ist dann vermutlich auch einfach eine sprachliche Sache, die diese Mütter und Großmütter oder Eltern, Großeltern, wie auch immer, da angehen wollen, unter anderem, oder? Dass sich auch auf sprachlicher Ebene insofern schon was ändert, weil es macht natürlich, das stimmt schon, es leuchtet mir auch gleich einen Unterschied, ob man jetzt von einer Überdosis oder von einer Vergiftung spricht.
Genau, es geht Ihnen eigentlich darum, Aufmerksamkeit einmal auf das Thema zu lenken. Also Sie haben mir auch immer wieder gesagt, dass Sie am Anfang dachten, Sie sind ganz allein damit. Also dass sonst niemand ein Kind durch Fentanyl verloren hat. Und dann haben Sie eben festgestellt, das ist ja gar nicht so, im Gegenteil. Ja. Und Christina beispielsweise, deren Sohn Kyle auch mit 28 gestorben ist, der hat in seinem Zimmer einen Bong mit Marihuana geraucht, dachte er jedenfalls. In Wirklichkeit war auch das Fentanyl, und dann war er tot. Und Christina sagt, es geht darum, das Stigma zu bekämpfen.
There's a lot of stigma involved in it, and a lot of people are, they're ashamed, they're embarrassed, they don't want to tell that their child died of this because there's so much judgment, and people will come out and say, well, that's their own fault and they deserved it, and, you know, there's not the compassion that you want to see, and you know, it's a lot of victim blaming.
Ja, also sie sagt, viele Leute schämen sich, es ist ihnen peinlich, sie wollen gar nicht erzählen, dass ihr Kind so gestorben ist, weil dann eben auch gleich geurteilt wird und die Leute sagen, naja, die sind doch selber schuld, die haben es ja gar nicht besser verdient. Und darum geht es ihnen zunächst mal auch einfach, dieses Stigma ein Stück weit zu bekämpfen.
Weiß man denn, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass Leute, ich sag mal, sich Medikamente bestellen oder vermeintlich, dann am Ende doch aber, wie in einigen dieser Fälle, eine Fentanylpille oder generell Fentanyl bekommen, ohne dass sie es überhaupt wissen?
Naja, also die Pillen sind einfach sehr gut gefälscht. Die sehen einfach aus wie das Original. Du kannst weder an der Farbe noch an dem Aufdruck noch an sonst irgendwas unterscheiden, ob das jetzt ein richtiges Xanax ist oder ein richtiges Oxycontin oder ein richtiges Percocet oder eben eine Fälschung. Und das ist ja auch genau der Plan der Drogenkartelle, die versuchen, so ihren Markt zu erweitern, sage ich jetzt mal ganz sarkastisch, weil das ist natürlich ein finsteres Geschäft. Und dann wird es eben anders als früher, das vielleicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, eine Drogenszene, wo dann irgendwie der Dealer in irgendeiner nicht gut beleuchteten Hinterhof Straße sich rumtreibt und da seine Sachen verteilt, so ist das eben alles nicht mehr. Die kriegen es häufig aus den sozialen Netzwerken, so war das eigentlich bei allen, mit denen ich gesprochen habe, und auf einmal hast du eben was, mit dem du gar nicht gerechnet hast, du nimmst es vielleicht alleine in deinem Kinderzimmer oder in deinem Schlafzimmer, keiner ist dabei und dann bist du tot.
Aber dann kann man dementsprechend auch definitiv davon ausgehen, dass Menschen, die das verkaufen, schon auch in Kauf nehmen, dass eben ja Menschen sterben, weil sie etwas nehmen, von dem sie gar nicht wissen, dass sie es quasi konsumieren.
Ja, und die Kartelle, die nehmen das einfach hin. Ich hatte die Gelegenheit, in San Antonio mit dem Sheriff von Beja County zu sprechen. Das ist der County, zu dem San Antonio gehört. Der heißt Javier Salazar. Und der hat mir nochmal die Haltung der Kartelle, weil ich auch gedacht habe, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso bietest du denn etwas an, was die Leute gleich umbringt? Und er hat mir das so erklärt.
The cartels, it's just about numbers for them. It's just about profits. They know that a certain percentage of kids are going to die from taking it. They know, in other words, they're to use your words, because we use it too, they're killing their client base. But they also know that for every kid that dies today, there's another 100 tomorrow that can't wait to buy the product. So they're not in danger of going out of business because too many people are dying.
Also Sheriff Salazar sagt, für die Kartelle geht's eben wirklich nur um Zahlen und Profit. Die wissen ganz genau, dass ein Teil der Jugendlichen sterben wird, aber sie wissen eben auch, für jeden, der jetzt stirbt, gibt es morgen 100 andere, die das Produkt kaufen wollen. Also damit laufen die Kartelle auch keinerlei Gefahr, dass sie ihre Geschäftsgrundlage verlieren, weil zu viele Menschen sterben.
Wahnsinn, ja. Diese Kartelle, die operieren ja dann häufig auf mexikanischer Seite, also dicht eben an der texanischen Grenze, unter anderem. Für die Frauen, mit denen du gesprochen hast, die eben ihre Kinder oder Enkelkinder verloren haben, ist das für die denn unter anderem ein Thema, dass sie eben so dicht an dieser Grenze zu Mexiko leben?
Ja, also insofern, als sie ja wissen, dass eben das Fentanyl von dort kommt, dass die Drogenkartelle den Handel kontrollieren. Und sie wissen eben auch, dass zumindest behauptet wird, dass die Migrationskrise mit dieser Drogenkrise eng verwoben ist. Es ist also so, dass tatsächlich in Wirklichkeit ein Großteil der Drogen, die über die Grenze gelangen, ob das jetzt Fentanyl ist oder auch was anderes, von US-Amerikanern überführt werden. Die verstecken das dann in ihren Autos oder sie sind die Lastwagenfahrer oder was auch immer. Aber ein kleiner Teil wird eben tatsächlich auch von den Migranten über die Grenze gebracht. Das ist auch ein sehr zynisches Spiel eigentlich, das da gespielt wird von den Kartellen. Also wenn dann beispielsweise ein Schleuser da ist an der Grenze und der Migrant sagt, ich kann das aber nicht bezahlen, dann sagt der Schleuser vielleicht zu ihm, naja, mache ich es dir für die Hälfte, aber dafür nimmst du jetzt ein Päckchen für mich rüber. Das kommt eben auch vor.
Ja, absolut tragisch. Du hast ja auch verschiedene Zahlen recherchiert, unter anderem eine, die mich wirklich auch nochmal umgehauen hat. Entlang der gesamten Grenze zu Mexiko wurden im letzten Jahr vom Zoll über 12 Tonnen Fentanyl sichergestellt. Ist ja eigentlich auch schon eine wahnsinnig irre Zahl, wenn man sich überlegt, dass das einfach so kleine Pillen sind. Und wie du rausgefunden hast, ist das auch mehr als genug, um alle US-Amerikanerinnen und Amerikaner auf einmal umzubringen. Also absolut verrückt. Kannst du vielleicht auch noch einmal beschreiben, welchen Einfluss diese Drogenkriminalität auf die ganze Region da hat, also auf Texas in dem Fall, weil du da ja vor Ort warst?
Genau, ich war ja in San Antonio, weil das eben die erste große Metropole ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern nördlich der Grenze sozusagen. Und wenn wir noch mal kurz dem Sheriff zuhören wollen, mit dem ich genau auch darüber gesprochen habe, der hat beschrieben, wie eben San Antonio dann im Fadenkreuz quasi steht von den Kartellen.
So since we're 150 miles inland, we're the first major metropolitan area that these smugglers will hit. Once they come into the across the border, they hit any one of the major interstates and they're all over the country. IH-10 runs from the west coast of the country to the east coast of the country. IH-35 runs from the southern border to the northern border, and literally it looks like a crosshairs of a scope right here in the middle of San Antonio, and it's just coming through literally by the ton. I'd be hard pressed to give you a number, but I can just tell you it's a lot and it's coming through. As we speak, while we've been having this conversation, probably millions of doses have passed right through this location.
Also er beschreibt nochmal, dass eben San Antonio genau in der Kreuzung sitzt zwischen zwei großen Autobahnen, die von der Ost nach an die Westküste beziehungsweise von der südlichen Grenze an die nördliche Grenze der USA führen. San Antonio genau in der Mitte und das Zeug, sagt er, kommt da buchstäblich tonnenweise durch. Und er hat nochmal, das war auch für mich so, oh Gott, ja, während wir da sitzen, uns unterhalten, sagt er, werden wahrscheinlich Millionen Dosen von Fentanyl durch seine Stadt geschleust.
Auch eine absolut verrückte Vorstellung, auch für die Leute, die in dem Umfeld arbeiten. Also muss man, glaube ich, auch erstmal mit klarkommen. Was ja sehr wichtig ist, das hast du gerade schon gesagt, die allermeisten Menschen, die schmuggeln, sind vermutlich US-Bürger und US-Bürgerinnen. Was hast du rausgefunden? Wie läuft denn dieser Drogenhandel ganz konkret ab?
Also ich war ja tatsächlich unten an der Grenze und hatte ursprünglich mal die Hoffnung, dass ich mir vielleicht tatsächlich auch so eine Grenzstation ganz genau angucken kann, wenn dann irgendwie die Lastwagen durchleuchtet werden und so. Das war aber leider nicht, weil Customs Border and Protection, das ist die zuständige Behörde, also quasi die Zollbehörde, die hat Interviewanfragen abgelehnt jetzt vor der Wahl, weil es eben so ein touchy subject, so ein schwieriges Thema ist. Aber stattdessen hatte ich die Möglichkeit, mit einem Polizisten dort herumzufahren. Der hat mich tatsächlich sehr ausführlich durch die Gegend geführt und der hat mir beispielsweise gezeigt, einmal die Grenzstation, wo die Laster durchleuchtet werden, aber dann eben auch die Häuser in Eagle Pass. Das ist der kleine Ort, in dem ich war, mit gut 30.000 Einwohnern. Da gibt es recht viele leerstehende Häuser direkt an der Grenze und die werden genutzt von den Kartellen, um zum einen die Menschen dort durchzuschleusen, aber eben auch die Drogen. Das sind leerstehende Häuser, die auch schon total in Verruf gelangt sind. Aber das hat er mir gezeigt und das war natürlich auch irgendwie Wahnsinn, wenn man sieht, dass in seiner Stadt sozusagen das völlig zum Alltag gehört, dass eben diese Kriminalität da stattfindet. Und er hat mir dann nochmal genau erklärt, wie diese Häuser auch benutzt werden.
Some of the houses that we've gotten those narcotics, the fentanyls, the continuation, what we call it, tienditas, Spanish related to a store. It's a storefront, it's a residence where they're pushing narcotics. Some of those are still under investigation, so I can't take you to the precise location. But pretty much, if you see to my left and to my right, any house you see here along the border, it's unfortunately being utilized.
Ja, also er sagt, dass sie diese Drogen, auch das Fentanyl in sogenannten Tienditas, das ist der Begriff, den sie benutzen.
Klingt so süß, ne?
Finden, ja, klingt so süß, ist aber leider gar nicht harmlos. Das kommt eben von Tienda, das Geschäft im Spanischen. Das sind eigentlich eben, wie ich gesagt habe, normale Häuser, zum Teil auch noch bewohnte, die für den Drogenhandel genutzt werden. Und er sagt, während wir da die Straße runterfahren, wenn wir hier rechts und hier links rausgucken, eigentlich alle werden für dieses Geschäft mit den Menschen und den Drogen genutzt.
Mein erster naiver Gedanke wäre sowas wie, warum reißen sie die denn nicht ab? Aber er hat es ja auch erklärt, einige sind natürlich auch unter Beobachtung und das zu wissen, dass die genutzt werden, hilft ja vielleicht auch dabei, einige Fälle
bei der
dann aufzudecken. Ja, genau.
Genau.
Kannst du denn einmal zusammenfassen, was tatsächlich ganz konkret dagegen getan wird? Also konntest du das rausfinden, wie jetzt in den einzelnen Fällen gegen diesen Drogenschmuggel vorgegangen wird?
Also es beginnt damit, dass die beiden Regierungen versucht, auf die chinesische und auf die mexikanische Regierung einzuwirken, dass sie versuchen, den Handel mit den Rohstoffen, das gilt jetzt für China, beziehungsweise den Handel mit den Drogen an sich einzudämmen. Aber das führte halt nur zu mäßigem Erfolg bisher. Dann ist der nächste Schritt, dass sie eben versuchen, an der Grenze möglichst viel zu konfiszieren. Das gelingt zum Teil, wobei sie eben ja gar nicht wissen, wie viel sie nicht konfiszieren. Das weiß man ja nicht. Ne? Einer der Menschen, die mit der Bekämpfung von Drogen zu tun hatte, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, wir können ja nicht wissen, was wir nicht wissen. Also sie haben einfach keine Ahnung, wie viel tatsächlich ins Land gelangt. Mhm. Es geht dann weiter in Sachen Strafverfolgung eben mit sehr langwierigen Beobachtungen dieser Häuser, dieser Tienditas oder anderer Orte, wo man glaubt, da findet der Handel statt. Das sind aber manchmal tatsächlich jahrelange Ermittlungen, bevor man dann endlich zuschlägt, weil sie ja meistens eben auch nicht nur die kleinen Dealer vor Ort haben wollen, sondern tatsächlich die Großen, die dahinter stehen, das ist schon sehr, sehr aufwendig. Ja, und dann geht es eben bis tatsächlich an die Nutzer selber. Viele machen sich ja strafbar dadurch, wenn sie illegale Substanzen konsumieren und wandern ins Gefängnis. Aber all das schützt jetzt nicht die Opfer, mit denen ich gesprochen habe, beziehungsweise ihre Angehörigen davor, dass so etwas passiert.
Auf die Politik wollen wir auch gleich noch zu sprechen kommen, aber vorher würde mich auch noch einmal interessieren, nachdem du ja den Polizisten bei seiner Arbeit begleiten konntest, da stelle ich mir ja einfach auch irgendwie verrückt vor, wenn das dein Arbeitsalltag ist, ne? Und du damit tagtäglich zu tun hast. Was bleibt dir davon, von dem, was du so mitbekommen hast, so am meisten im Gedächtnis?
Ja, also ich war mit Officer Ramirez 3 Stunden unterwegs in seiner Stadt. Und was ich nie vergessen werde, das ist das Piepen. Dieses Piepen, das ist das Piepen des Scanners, das er in seinem Auto hat. Damit werden alle Autos gescannt mit 3 Kameras, die da in dem Streifenwagen sind, die ihm entgegenkommen, weil diese Grenzkriminalität, das ist ja eine Two-Way-Street, geht in beide Richtungen. Also wir haben gesprochen über die Menschen und die Drogen, die in die USA kommen, aber rausgehen dafür Autos, gestohlene vor allen Dingen, deshalb dieser Scanner, um das zu checken, und auch Waffen. Also es ist wirklich eine Schattenwirtschaft, die diese ganze Region tatsächlich dominiert, und damit hat Herr Ramirez sehr viel zu tun. Und insgesamt ist mir sehr eindrücklich hängen geblieben, er ist Elitesoldat gewesen, war bei den Marines und war auch 2-mal in Afghanistan, hat er mir erzählt, ist mittlerweile 33, also als sehr junger Mann war er in Afghanistan. Und er hat mir dann, da war er auch ein bisschen traurig, fast wirkte das für mich, an die Grenze gefahren und mir diese Befestigungen gezeigt. Da gibt es also einmal eben das, was wir immer als Trumps Mauer bezeichnen, was aber ja in Wirklichkeit ein großer Metallzaun ist. Teile davon stehen auch schon viel länger, als Trump je Präsident war. Und die sind nochmal verstärkt worden durch Stacheldraht und Metallcontainer, die da aufgestellt wurden. Und das hat dann zum Teil auch ganz putzige Folgen. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Der Golfplatz, der direkt an der Grenzbrücke ist, direkt daneben, wo jetzt eben die Sicht über den sehr schönen Rio Grande nach Mexiko total versperrt ist durch diese Grenzbarrikaden. Er hat mir erzählt, dass die Golfer in seiner Stadt auch ziemlich genervt waren, als da die Grenze nochmal so verstärkt wurde, und hat mir geschildert, was sich dann da so hin und wieder abspielt auf seinem Golfplatz.
We've actually had a couple of chases on their golf course. So vehicles that either pick up narcotics or pick up the illegals, and their only way they know is to get across. So they'll come down to the golf course and try to splash their vehicle, try to drive their vehicle into the Rio Grande so they can get away from us. We've had that happen a couple of times.
Also er beschreibt die Verfolgungsjagden, die sie schon hatten auf dem Golfplatz, weil dann die Schmuggler, die Dealer ihre Fahrzeuge da auf den Golfplatz transportieren haben in der Hoffnung, dass sie über den Rio Grande entkommen können. Und das ist zwar eigentlich gar nicht lustig, aber dieser ganze Irrsinn, finde ich, kommt durch dieses Bild nochmal so wunderbar auf den Punkt. Ne? Der teure Golfplatz an den Grenzbarrikaden, die Verfolgungsjagd mit den Kartellen, das stellt man sich vor aus irgendeinem billigen Streaming-Serie. Ja. Und das ist aber die Realität, wie sie in Eagle Pass stattfindet.
Ja, deshalb musste ich auch gerade schmunzeln, weil in meinem Kopf lief auch direkt der Trailer ab zu irgendeinem trashigen Kinofilm irgendwie. Aber tatsächlich ist da der Alltag. Und was du auch schon angesprochen hast, ist ja die Frage, wer denn jetzt eigentlich verantwortlich ist für das alles. Die beschäftigt in den USA auch die Politik, erst recht natürlich in diesem Wahljahr. Laut den meisten Republikanern sind ja Präsident Joe Biden und die Demokraten schuld, weil sie aus deren Sicht die Kontrolle über die Grenze verloren hätten. Es gibt auch eine neue Umfrage von Reuters und Ipsos, die zeigt, dass Trump zumindest bei diesem Thema Einwanderung, was ja irgendwie damit verknüpft ist, schon eher die Gunst der Wählerinnen und Wähler hat. Da sind gerade 44% der Meinung, er hätte das besser im Griff. Und nur 31% denken, dass Joe Biden da der bessere Mann ist. Das spielt ja irgendwie dieses Thema Fentanyl mit rein. Was haben die Leute erzählt, mit denen du gesprochen hast? Also ist aus deren Sicht dieses Thema Drogenkriminalität überhaupt eins, was die Politik so leicht in den Griff kriegen kann?
Also ich glaube, sie machen sich da keine großen Illusionen, aber sie haben natürlich schon Hoffnung. Und was die grobe Linie angeht, haben sie schon auch das Gefühl, dass Washington, die US-Regierung und damit der amtierende Präsident Biden sie da im Stich gelassen hat. Auch wenn man mit den Experten spricht, so vielleicht nicht stimmt. Aber das Gefühl ist schon, sie sind damit alleine. Und das knüpft sich dann wieder an diesen Gedanken. Es wird einfach nicht gesehen, was für ein Riesenproblem das ist und dass es wirklich jeden treffen kann. Und ich finde, das hat für mich tatsächlich Nikki sehr gut auf den Punkt gebracht. Deren Sohn Braden ist mit 21 gestorben, weil er eben auch so ein gefälschtes Oxycontin geschluckt hat, das in Wirklichkeit eben Fentanyl war. Und sie hat Folgendes gesagt.
It hits both sides. It hits every side, a lot of families. I mean, it doesn't discriminate. And that's really truly what we have to get across, is it doesn't matter if you're Republican or Democrat. We have an issue. Whether that issue is coming from Mexico or China or wherever it is, we have an issue. Yeah. Mm-hmm. And we here in the United States need to take accountability and responsibility and move forward to change things.
Also sie sagt, Nikki, das trifft eben beide Lager, diskriminiert nicht. Und das müssen wir den Leuten klar machen, egal ob das nun Demokraten oder Republikaner sind, weil die USA eben einfach ein Problem haben und endlich anfangen müssen, das anzugehen.
Ja, ich glaube, der Satz bleibt mir auf jeden Fall hängen, dieses We have an issue. Und Nikki hat natürlich selbst auch gesagt, es muss was getan werden in den USA. Was tun denn die Menschen vor Ort? Also vielleicht in San Antonio, wo du jetzt unterwegs warst, Julia.
Also sie und ihre Leidensgenossinnen, sage ich mal, die haben so eine kleine Organisation gegründet und veranstalten jährlich einen Marsch. Souls, Walking for Souls heißt das. Also so viel wie Sohlen laufen für Seelen, um eben Aufmerksamkeit zu schaffen. Und sie sind auch ganz viel in Schulen unterwegs, um eben aufmerksam zu machen auf die Gefahren und um aber auch ein Gegenmittel gegen dieses Fentanyl zu verteilen. Das gibt es nämlich, wenn man tatsächlich schnell genug Narcan gibt, dieses Gegenmittel, dann kann man die Menschen vor dem Tod durch Atemstillstand bewahren und deshalb verteilen sie das. Und die Christina, von der wir vorhin schon mal gehört hatten in Sachen Stigma, die finde ich hat auch nochmal sehr schön geschildert, wie sie das dann macht.
Don't do the drugs, but if you do or you know somebody that does,
have somebody with you
and have the Narcan, and you can't all use at once, because if there's five of you and you all take a pill, you might all die.
Also sie sagt, nimm natürlich bitte keine Drogen, aber wenn schon, dann achte drauf, dass jemand bei dir ist und hab das Narcan da. Und wirklich, man merkt, dass sie sich da wirklich sehr intensiv auch mit dieser Situation auseinandergesetzt hat. Sie sagt, wenn ihr zu fünf seid, dann könnt ihr auch nicht alle gleichzeitig was nehmen, weil sonst seid ihr alle tot. Einer muss wenigstens aufpassen. Ne? Also das scheint mir schon sehr handfest zu sein und macht eben auch klar, wie unmittelbar sie diese Bedrohung sehen durch diese Droge.
Also das ist auf jeden Fall etwas, was hängen bleibt. Wie ist am Ende dein Fazit, Julia, von dieser Reise?
Oh ja, das ist immer so schwierig mit dem Fazit, finde ich. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein komplexes und vielschichtiges Problem. Und dazu kommt ja auch noch, es gibt ja auch irgendwie ein kulturelles Problem ganz offensichtlich in den USA. Denn Drogen gibt es in allen Ländern, auch in Deutschland. Auch in Deutschland gibt es Fentanyl. Aber das Problem ist natürlich nicht annähernd so groß. Ich habe auch alle gefragt, warum sie glauben, dass ausgerechnet die USA eben ein so riesiges Problem haben mit Suchtkrankheit und Drogenkonsum und so weiter. Da kam verschiedene Antworten von mangelnder Krankenversicherung, die dazu führt, dass die Leute sich eben einfach mal was im Netz bestellen, ohne genau zu wissen, was das eigentlich ist. Aber andere haben zu mir auch gesagt, das hat vielleicht auch was mit dieser Dauerberieselung durch Medikamentenwerbung zu tun, dass man also ständig irgendwie eingetrichtert bekommt. Gegen alles kann man irgendwas einwerfen. Ja, aber ich fürchte, selbst wenn man jetzt in Sachen Fazit, wenn man das Problem mit Fentanyl irgendwann in den Griff kriegen sollte, dann ist garantiert die nächste Droge schon längst wieder unterwegs und auf dem Markt.
Wenn ihr euch für das Thema interessiert, wenn euch euch das so mitgenommen hat, wie auch mich ehrlicherweise gerade beim Anhören, dann freuen wir uns, wenn ihr vielleicht auch in unsere älteren Folgen mal reinhört. Da sprechen wir unter anderem auch über Oregon, den US-Bundesstaat, der ja lange die liberalsten Gesetze in den USA hatte, wenn es um Drogen geht. Und wir reden auch darüber, wie es ist, als drogenabhängige Person in den USA auf der Straße zu leben. Alle unsere Folgen, die findet ihr online auf ndr.de/die Korrespondenten und natürlich in der ARD Audiothek. Da gibt es jede Woche Freitag eine neue Folge. Heute mit Julia Kastein. Julia, vielen Dank für die Einblicke.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch an Saskia Braun, die uns heute technisch betreut hat.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Jordanien. Das ist die Wüste im Wadi Rum. Das sind Kreuzfahrerburgen und Korallenbänke im Roten Meer vor Aqaba.
Es ist ein guter Ort zum Tauchen. Es gibt viel Natur und eine interessante Geschichte. Man kann wandern und schwimmen. Das ist unser Programm.
Jordanien ist eines der vielfältigsten Länder der Region.
Durst und Durst. Und Durst haben wir.
Ein Land voller Geschichten.
Die Wasserquellen sind weit. So weit.
Aber auch ein Land, dem in diesen Zeiten viele Touristen fernbleiben. Wegen des Nahostkonflikts.
Im Fernsehen schaue ich vor allem Nachrichten. Ich will mich informieren. Die Situation in Gaza ist schlimm, sehr schlimm. Ich hoffe, dass es besser wird. Zuerst kam Corona, jetzt der Krieg. Soldat gegen Soldat, das ist kein Problem, aber ich sehe Frauen und Kinder sterben.
Reise nach Jordanien. Jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek.